Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Nicht das eingefrorene russische Vermögen selbst, aber immerhin die Zinsen zu nutzen, um der Ukraine zu helfen. Das hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vorgeschlagen. Da geht es immerhin auch um 3 Milliarden Euro. Und Borrells Vorschlag diskutieren heute die Staats- und Regierungsspitzen der EU auf dem Frühlingsgipfel in Brüssel. Alexander Liebmann ist Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland an der Freien Universität Berlin und er kümmert sich vor allem um internationale politische Ökonomie. Guten Morgen, Herr Liebmann.
Guten Morgen.
Auf diesem Frühlingsgipfel wird vermutlich noch keine Entscheidung fallen, aber könnten Sie sich vorstellen, dass es dazu kommt?
Es ist eine unglaublich schwierige Frage. Es gibt gute Gründe, warum die Staats- und Regierungschefs der EU jahrelang, ja fast 2 Jahre, sehr vorsichtig mit dieser Idee umgehen und bevorzugen, keine krassen Entscheidungen zu treffen. Das Problem ist nämlich, dass so eine Entscheidung in der Tat absolut präzedenzlos wäre.
Aber es wäre doch ein Schritt von großer Symbolkraft, oder?
Ja, Symbolkraft ist natürlich wichtig, aber es ist auch wichtig, über tatsächliche wirtschaftliche Konsequenzen nachzudenken. Und wir müssen verstehen, dass die de facto Enteignung vom russischen Staatsvermögen, wenn wir über den Hauptteil davon sprechen, das auf jeden Fall, aber sogar bei den Zinseinnahmen aus diesem Vermögen, eigentlich nicht im Einklang mit dem bestehenden Recht steht und auf diese Weise starken Einfluss auf Vertrauen in die EU als Anlagestandort und auch in die Währung Euro ausüben könnte.
Welche rechtlichen Hürden sehen Sie denn?
Ja, die rechtlichen Hürden sind ja ganz einfach. Es ist ein Vermögen, das dem russischen Staat gehört. Zunächst mal gibt es keine rechtliche Grundlage zur Enteignung von Vermögen, das einer gewissen Institution gehört. Dasselbe gilt ja auch für private Personen. Wir können sich nicht vorstellen, dass der Staat plötzlich kommt und von Leuten ohne Gerichtsbeschluss einfach Vermögen enteignet. Und Staatsvermögen ist noch extra geschützt durch höhere Immunitätsregeln. Das heißt, eigentlich ist diese Enteignung nicht kompatibel mit dem Interpretation des Rechts, die wir bis jetzt hatten. Und darum ringen jetzt auch die Staats- und Regierungschefs. Sie versuchen, einen Ausweg daraus zu finden. Aber egal, wie der Ausweg aussehen wird, wirklich sauber wird der nicht sein.
Sie sagen, es ist rechtlich noch ein unbeschrittener Pfad. Es gibt aber auch ein Gutachten oder mehrere Gutachten sogar, die nahelegen, dass eine Nutzung der Zinsen oder sogar des Vermögens selbst zugunsten der Ukraine legal sein könnte. Warum überzeugt Sie diese Idee trotzdem nicht vollends?
Es gibt tatsächlich Gutachten, aber wie gesagt, das sind, wenn wir über Rechtsgutachten sprechen, nur Einschätzungen der Lage. Und am Ende, die überzeugende Entscheidung kommt nur vor Gericht. Und das ist einer der Punkte, mit denen ich auf jeden Fall rechnen würde. Der russische Staat wird klagen in europäischen Gerichten, wird klagen in internationalen Gerichten. Und wir werden erst möglicherweise in Jahren eine Entscheidung sehen, die wirklich die Legalität dieses Entscheidung bekräftigt oder nicht. Inzwischen aber wird es schon politische Konsequenzen geben für andere Anleger in EU-Standort.
Inwieweit?
Die Staaten des globalen Südens, China, Indien, Lateinamerika, Staaten des Nahen Ostens, werden Zweifel haben, dass ihr Geld in der Europäischen Union sicher ist. Wir werden mit Abfluss von Anlagen zu tun haben. Und das wird nicht nur die EU beeinflussen als Wirtschaftsstandort. Das kann einen Einfluss auf die Währung, auf die Stabilität der Währung ausüben, mit ganz ehrlich gesagt unvorhersagbaren Konsequenzen.
Wenn es denn trotzdem passiert, täte das Russland und der russischen Wirtschaft überhaupt weh an das eingefrorene Geld, kommen sie ja ohnehin nicht ran.
Genau, kurzfristig wird es der russischen Wirtschaft auf jeden Fall nicht wehtun. Es bedeutet lediglich, dass in den potenziellen Verhandlungen, die irgendwann kommen, die Möglichkeit von Russland Zugeständnisse zu fordern, in Austausch für Rückgabe von dem eingefrorenen Vermögen, das hat man zum Beispiel in Beziehungen zu dem Iran benutzt, nicht mehr möglich sein wird. Aber kurzfristig bedeutet es für Russland nichts.
Wie kommt Russland eigentlich derzeit an Devisen?
Sehr gute Frage. Vor 5 Tagen hat die russische Zentralbank die neuen Daten veröffentlicht, wie der Außenhandel Russlands aussieht und welchen Devisen der betrieben wird. Die sogenannten unfreundlichen Devisen, Dollar und Euro, betragen jetzt nur 1/3 von der ganzen Transaktion des russischen Staates. Der Rest fällt auf Rubel und auf die freundlichen Devisen, Yuan, Rupie und so weiter.
Welche Abhängigkeiten bestehen derzeit zwischen Russland und den internationalen Finanzmärkten?
Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Einerseits ist es für Russland ein ganz großes Problem, dass man keinen Zugang zu Dollar und Euro hat. Denn das schränkt natürlich den Außenhandel ein und das schränkt auch die Möglichkeit ein, zum Beispiel Gewinne, die Russland aus dem Verkauf von eigenen Rohstoffen zu bekommt, wirklich nach Russland zu bringen. Die Währungen wie Yuan und Rupie haben Einschränkungen in deren Konvertibilität und das ist ein Problem für den russischen Staat. Paradoxerweise ist es aber so, dass man weniger Handel mit Dollar und Euro betreibt. Es ist auch ein gewisser Schutz für russische Wirtschaft von den Turbulenzen der internationalen Finanzmärkte.
Die russische Wirtschaftskraft zu schwächen, das wäre sicherlich ein wichtiger Faktor, um die Ukraine zu unterstützen. Die bisherigen Maßnahmen, sprich die Sanktionen, scheinen da eher unzureichend zu sein. Was möchten Sie der EU empfehlen?
Naja, ehrlich gesagt habe ich ziemlich kleine Hoffnungen, dass die Sanktionen kurzfristig und mittelfristig, und das ist ja der Perspektive, von der wir reden, wenn wir von dem Krieg reden, tatsächlich eine Wirkung haben werden. Die Integration der russischen Wirtschaft in die globale Wirtschaft, Beziehungen zum globalen Süden, Flexibilität einer Marktwirtschaft scheinen ein Schutz genug zu sein. Man muss da einfach realistisch sein. Sanktionen werden am Ende diese Krise nicht entscheiden.
Vor dem EU-Frühlingsgipfel der Politikwissenschaftler Alexander Diepmann von der FU Berlin. Und ich danke herzlich fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.